Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnall Zürich Schaffhausen. Das Ultimatum ist abgelaufen. Die Occupy-Aktivisten auf dem Lindenhof lassen das kalt. Sie warten auf die Polizei und zelten weiter. Manager anstatt Pädagoge in der Schulleitung. Der Kantonsrat segnet das neue Personalgesetz für Lehrpersonen ab. Das letzte Wort dürfte aber das Volk haben. Mehr Sicherheit dank elektronischen Fußfesseln. Die Justizbehörde zieht Konsequenzen aus dem Doppelmord von Pfäffiken. Und zum Schluss ein Besuch im Zuhause von der kleinen Hexe, dem tapferen Schneiderli und dem Jim Knopf. Die Zürcher Märlibühne feiert ihren 50. Geburtstag. Das Wetter. Die Sonne sieht man nur oberhalb von 1000 Meter. Unter dem Nebel sind Temperaturen bei 5 Grad. Am Mikrofon Sabine Meyer. Das Ultimatum der Stadt ist eigentlich seit Mitternacht abgelaufen. Trotzdem stehen immer noch gegen 40 Zelte auf dem Lindenhof in Zürich. Und von der Polizei haben die Occupy-Aktivisten den ganzen Tag nichts gesehen und nichts gehört. Der Peter Fritsch ist für uns momentan auf dem Lindenhof. Wie ist die Situation aktuell?
Ja, das kleine Zelttor von der Occupy-Paradeplatzbewegung hier oben auf dem Lindenhof steht auch jetzt immer noch. Die Räumung, die die Stadtpolizei Zürich angekündigt hat, hat also noch nicht stattgefunden. Die Aktivisten von der Occupy-Bewegung bleiben dabei. Sollte die Polizei tatsächlich räumen, wenn sie zuerst einmal friedlich Widerstand leisten. Und wenn die Polizei nicht kommt, dann geht es heute Abend weiter wie an jedem Tag. Das heisst, am 7. ist eine Vollversammlung angesetzt und anschliessend ist auf dem Lindenhof ein Fondue-Essen geplant. Anlass dazu ist ein kleines Jubiläum. Heute ist nämlich genau ein Monat her, wo die friedliche Besetzung vom Lindenhof angefangen hat. Ob die Bankenkritiker im Fall von einer Räumung das Angebot von der offenen St. Jakobskirche annehmen, das Asylangebot und an den Stauffacher runterzügeln, das ist bis jetzt noch offen.
Vom Lindenhof, der Peter Fritschi. Abwarten und Kaffee trinken oder eben Fondue kochen, das also das Credo von den Aktivistinnen und Aktivisten. Wie das heute den ganzen Tag ausgesehen hat, das Warten auf die Polizei, Simon Güntensperger war dabei gewesen.
Am Morgen am 7. sind ein paar Aktivisten schon wach, trinken Kaffee, wärmen sich am Feuer auf und sind noch nicht so gesprächig. Es sind immer noch etwa 40 Zelte auf dem Lindenhof, nur das grosse Zirkuszelt ist am Sonntagabend zusammengeräumt worden. Sonst ist alles beim Alten. Was wäre, wenn die Polizei kommt? An das haben sie so früh am Morgen noch nicht alle gedacht.
Im Moment sind wir immer noch da und wir konzentrieren uns auf das Begegnungszentrum, das wir haben mit der Öffentlichkeit. Es wäre sehr, sehr schade, wenn die Polizei sich entscheiden würde, zu räumen. Und ich würde es nicht verstehen, weil es wirklich mittlerweile auch eine grosse politische Dimension hat, was wir da machen. Aber wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist.
Im Laufe des Morgens gehen die einen arbeiten oder studieren. Und die in der Zeltstadt bleiben, vertreiben sich die kalte Wartezeit mit Zusammensitzen und Diskutieren.
Also die Bewegung stirbt nicht, wenn wir jetzt hier weggehen. Und wir werden uns sicher wieder positionieren müssen, wenn wir aufgelöst werden hier oben. Aber ich denke, sie wird dann auch grösser werden und es werden mehr Leute auch noch hochkommen.
Auf jeden Fall wollen sich die Aktivisten gegen die Polizei wehren. Aber ohne Gewalt. Da sind sich alle einig. Zum Beispiel, indem sie Menschenketten bilden wollen, damit die Polizei die einzelnen Aktivisten nicht einfach wegtragen kann.
Ich bin kein gewaltbereiter Mensch. Ich werde sicher keine Gewalt anwenden, aber ich werde nicht freiwillig gehen.
Die Aktivisten sind nach wie vor sehr friedlich eingestellt und bitten die Polizei darum, dass sie weiterhin auf dem Lindenhof bleiben können. Mit Kreide haben die Aktivisten in grossen farbigen Buchstaben vor dem Lindenhof auf den Boden geschrieben. Liebe Polizisten und Polizistinnen, diese Menschen hier haben das Herz am rechten Fleck. Bitte seien Sie gnädig. Lassen auch Sie Ihre Herzen sprechen. Bitte lassen Sie den Platz nicht räumen.
Es sind erste Schritte, um die Lehrerinnen und die Schulleitungen vom Kanton Zürich zu entlasten. Mindestpensen für Lehrer, weniger Lehrerinnen pro Klasse und Schulleitungen ohne Lehrdiplom. Der Kantonsrat hat heute Morgen diverse so Änderungen im Personalgesetz abgesegnet. Die Lehrerinnen und Lehrer selber haben aber wenig Freude daran und sie haben Widerstand angekündigt. Dorothea Simeon.
Der Widerstand kommt vor allem von der Gewerkschaft VPOD, die auch Lehrerinnen und Lehrer vertreten tut. Sie hat schon das Referendum angekündigt, obwohl die Neuerungen erst in ein paar Wochen vom Kantonsrat formell beschlossen werden. Der VPOD stört sich vor allem daran, dass Schulleiterinnen und Schulleiter in Zukunft kein Lehrerdiplom mehr haben müssen. Und auch der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband redet von einem fahrlässigen Entscheid. Im Kantonsparlament hat das eine Mehrheit noch anders gesehen. Über alle Parteigrenzen weg ist man sich einig gewesen, dass Schulleiterinnen und Schulleiter nicht mehr zwingend ein Lehrerdiplom haben müssen. Die Grünen und SP haben es aber immer noch als Regeln festgeschrieben. Ausnahmen wären aber ausdrücklich möglich. Alles andere würde ein falsches Signal aussenden, hat der Sprecher von SP, der Markus Späth, gefunden.
Wir haben viel investiert in diesem Kanton, in die Schulleitung. Neben der Laienaufsicht durch die Schulpflege wollten wir bewusst professionelle Schulleiter, die den Lehrerinnen und Lehrern auf Augenhöhe begegnen können. Sie müssen dafür das Kerngeschäft aus dem FF kennen.
Die Mehrheit im Kantonsrat, das ist die ganze Mitte und der rechte Block, hat eine freiere Formulierung im neuen Gesetz bevorzugt, wo nur noch sagt, wer eine Schule leiten will, müsse die entsprechenden Anforderungen mitbringen. Wenn eine Schulleitung heute Probleme hat, dann vor allem darum, weil es an Führungskompetenzmangel hat, es jemand geheissen. Und es gibt auch ausserhalb der Schulzimmer Personen, die für diesen Job geeignet sind, hat Rochus Burtscher von SVP argumentiert.
In der Berufsbildung oder Berufsbegleitung haben wir bereits viele pädagogisch gut ausgebildete Personen, die grosse Fähigkeiten für diesen Job hätten. Aber mit Einschränkung möchte die Minderheit, dass Lehrpersonen führen. Dann könnten sie auch gleich verlangen, dass Gefangene überwachen.
Der Entscheid darüber, wie stark das neue Anforderungsprofil für Zürcher Schulleiter gelockert wird, ist mit nur gut 10 Stimmen Unterschied gefallen. Auch bei den Bürgerlichen sind nämlich Einzelne ausgeschert und haben lieber weiterhin das Lehrerdiplom als Grundvoraussetzung für Schulleiterinnen wählen. Definitiv entscheidet der Kantonsrat in 4 Wochen. Es ist aber möglich, dass jetzt, wegen dem Referendum vom VPÖD, sowieso das Volk zu dieser Frage das letzte Wort hat.
Das Pfäffiken hat Mitte August einen Mann 2 Menschen umgebracht, darunter seine eigene Frau. Der Doppelmord von Pfäffiken hat schockiert. Vor allem, wo noch bekannt worden ist, dass die Polizei mit dem Mann schon wegen häuslicher Gewalt zu tun hatte und ihm darum verboten hatte, sich seiner Familie zu nähern. So etwas darf nicht passieren, haben sich darauf aber die Behörden vom Kanton Zürich gesagt. Wer jemanden mit dem Tod bedroht, muss schärfer überwacht werden. Zum Beispiel mit elektronischen Fussfesseln. Von in Kerstein.
Der Doppelmord in Pfäffiken hat die Behörden aufgeschreckt. Wie die Sonntagszeitung gestern berichtet hat, plant der Kanton jetzt verschiedene Massnahmen, um die Opfer besser zu schützen. Zum Beispiel mit einer Art Checkliste für die Polizei, die ihr hilft einschätzen, wie gefährlich das ein Täter ist. Die soll schon auf Anfang Jahr zum Einsatz kommen. Der Generalsekretär der Justizdirektion vom Kanton Zürich, Christian Zünd.
Tatsächlich wird man genauer anschauen bei Drohungen. Man wird schauen, hat ernsthaft etwas dran, wird der mutmaßliche Droher seine Tat umsetzen oder nicht. Und sicher wird dazu führen, dass man Leute eher im Zweifelsfall innennimmt als draussen lässt.
Lässt man es aber auf freiem Fuß, gibt es in den meisten Fällen ein sogenanntes Rayon- und Kontaktverbot. Ob sich jemand aber daran halten tut, also der Täter nicht mit Nähe von dieser Person geht, die er bedroht hat, das kann die Polizei heute nicht überprüfen. Mit Fussfesseln, die die Polizei einem möglichen Täter anlegen würde, würde sich das ändern.
Die Fussfesseln werden angelegt und wenn er sie abzieht, dann gibt es einen Alarm. Und die Fussfesseln sollten verbunden sein mit einem GPS-Gerät, sodass sie den Träger der Fussfesseln jeweils orten können, wo der sich aufhält.
Die Person, die bedroht ist, so ist heute die Idee, würde ebenfalls ein Gerät auf sich tragen, das Alarm schlägt, wenn der mögliche Täter zu nahe kommt. Das Problem bei dieser Überwachung, die Polizei kann die möglichen Täter nicht rund um die Uhr im Auge behalten. Im Ernstfall können sie darum gleich schon zu spät sein.
Einen Mord können sie nie ganz verhindern, aber es gibt vielleicht bedrohten Personen eine gewisse Sicherheit, dass das Rayon-Verbot eingehalten ist und dass die Person weiss, der mit den Fussfesseln befindet sich, sagen Sie, innerhalb von einem Rayon von 200 Metern zum Beispiel.
Eine neue gesetzliche Grundlage, um mögliche Täter härter anpacken, sei es beim präventiven Verhaften oder beim Anlegen von Fussfesseln, die braucht es nicht. Die hat der Bund schon ausgeschafft. Der Kanton muss die Massnahmen nur noch umsetzen. Dabei kann er von den Erfahrungen von anderen Kantonen profitieren, zum Beispiel von Baselland. Dort ist mit Fussfesseln am Testen. Im Kanton Zürich soll es mit den Fussfesseln für mögliche Täter Ende 2012 soweit sein.
Die Stadtpolizei Zürich hat heute Morgen Bilder von 14 jungen Männern und einer Frau auf ihre Homepage gestellt. Die 15 sind Mitte September bei der Ausschreitung am Zentral dabei gewesen. 4 von ihnen haben sich im Laufe des Tages gemeldet oder sind gemeldet worden. Ihre Bilder sind nicht mehr auf dem Netz. Die öffentliche Fahndung braucht die Stadtpolizei Zürich nur in ganz seltenen Fällen und nur, wenn sie auf keinem anderen Weg Erfolg hat. Bis jetzt ist das erst 3-mal der Fall gewesen. Wer in der Gemeinde Freiensteig-Teufen im Zürcher Wieland eine Solaranlage aufs Dach tun will, muss keine Gebühr mehr zahlen für sein Baugesuch. Das hat der Gemeinderat entschieden. Hintergrund dieser Änderung ist eine Initiative von einem Anwohner von Freiensteig-Teufen. Der hat Ende September einen Verzicht auf die Gebühr für Solaranlagen verlangt. Im Advent soll man 3-mal am Sonntag in der Zürcher Innenstadt posten. Das hat die City-Vereinigung entschieden. Die Sonntagsverkäufe sind am 27. November und am 4. und 18. Dezember. Posten kann man dann schon mit der Lucy. Die Zürcher Weihnachtsbeleuchtung wird in 10 Tagen am 24. November eingeschaltet. Dank Anpassungen sollten die 25'000 Lämpchen dieses Jahr stärker leuchten.
Übrigens. Die Sonne gehört allen. Wirklich? Da machen doch Fluglärmgegner mit einer Sonne, die einen Gehörschutz anhat und auf einem Blümchen herumkätschen, Abstimmungswerbung. Dass Gegner vom Pistenausbau ausgerechnet mit einem Sonneli werben, finden die, die ein anderes Sonneli in ihrem Logo haben, gar nicht gut. Die SVP ist nämlich für einen Pistenausbau und will jetzt Gegner quasi in Schatten stellen. Zwar verlangt die Volkspartei nicht gerade ein Sonneli-Verbot, aber sie verurteilt aufs Schärfste, dass sie da jemanden kopiert und mit einem anderen Sonneli probiert, Politik zu machen. Da muss man wahrscheinlich festhalten, dass die Sonne wirklich allen gehört. Und der SVP raten, dass sie sich ein neues Logo zutut, wo man urheberrechtlich kann schützen kann. Wie der Knorrli auf der Suppenpackung. Ein Zottli vielleicht.
Daxpo, der Stromkonzern, verstärkt den Druck auf MAIAC, eine Wiederaufbereitungsanlage für atomare Brennstäbe. Und zwar verzichtet Axpo vorläufig auf Brennstäbe der Russen. Mindestens so lange, bis MAIAC wieder Einblick gibt in ihre Anlagen. Das hat Daxpo am Samstag mitteilt. Wie wertet der Kanton Zürich als grösster Axpo-Aktionär den Entscheid? Das hat der Peter Fritsche vom Zürcher Energieminister Markus Kegi wissen, der selber im Axpo-Verwaltungsrat sitzt.
Ich werde den als ein richtiger Entscheid. Ich habe im Juni schon gesagt, wenn wir keinen Zugang zu MAIAC bekommen, dann muss das Konsequenzen haben und das ist eine Konsequenz.
Wie viel Druck haben Sie oder eben der Kanton Zürich als zusammen mit der EKZ grössten Axpo-Aktionär gemacht, damit die Axpo jetzt eben verzichtet darauf, den Brennstäbe aus MAIAC zu beziehen?
Ja, man hat Verwaltungsratssitzung hatte die letzten Wochen und das Resultat haben sie jetzt zur Kenntnis genommen, dass wir keine Brennstäbe mehr aufbereitete Brennstäbe aus MAIAC beziehen, solange wir keinen Zugang haben zu der Anlage.
Es gibt ja noch eine andere russische Anlage, die Axpo Brennstäbe bezieht für das AKW Beznau. Die ist auch umstritten in Sibirien. Warum nicht da auch verzichten?
Das ist die Anlage in Seversk. Das ist ja so, dass wir dort Zugang haben und dort tun wir abklären und auch dort, wenn wir lückenlose Linien haben von den Materialien, dass wir wissen, woher dass die kommen.
Dort wird ja quasi der radioaktive Abfall, sage ich jetzt ein bisschen laienhaft, im Boden hineingespritzt, was nach russischem Recht offenbar auch erlaubt ist, aber ist ja auch ein bisschen bedenkliche Methode, jetzt aus Laiensicht gesehen.
Ja, das ist aus Laiensicht mag das nachvollziehbar sein, aber so wie wir informiert sind, sind die russischen Gesetze, die sind im internationalen Standard, entsprechen die sind streng. Und das ist ihr Verfahren, das sie haben und das ist allgemein akzeptiert. Was wichtig ist, ist, dass wir wissen genau, wie die Stäbe dort aufbereitet werden, woher das Material kommt, weil Daxpo ist daran interessiert, den ganzen Fluss der Materialien können aufzuzeigen.
Wie soll es jetzt weitergehen, Ihrer Ansicht nach, was MAIAC anbelangt? Also jetzt als nächstes Mal ein Besuch dort, ein Augenschein vor Ort?
Das ist immer noch die Bedingung, jawohl, dass wir in die Anlage reinkommen. Das ist, das wissen wir, das ist im militärischen Sperrgebiet rein. Man hat Kontakt aufgenommen zu der russischen Firma, wo wir eigentlich keine Vertragsbeziehung haben, zu der Rosatom. Wir haben mit der französischen Lieferfirma Areva haben wir ein Vertragsverhältnis und die Rosatom-Vertreter, die Spitze, die haben Kontakt aufgenommen mit uns, da sind wir im Gespräch und jetzt zusätzlich nochmal der Bund hat sich auch eingeschaltet und wird auf der höchsten politischen Ebene auch probieren, einen Zugang zu erwirken.
sagt der Regierungsrat Markus Kägi, der auch im Verwaltungsrat der AXPO sitzt, auf die Frage von Peter Fritschi. Jahre ist es her, seit das erste Märli auf der Zürcher Märli-Bühne aufgeführt worden ist, das tapfere Schneiderli. Und das tapfere Schneiderlein war niemand anders als der Jörg Schneider persönlich, auch bekannt als Kasperli. 50 Jahre später schlägt am Jörg Schneider sein Herz immer noch für die Märli-Bühne. Wir schauen mit ihm zurück. Es ist eine Institution, eine Marke, die verhebt, die Zürcher Märli-Bühne. Die Bühnenbilder sind wie aus einem Bilderbuch. Die Schauspielerinnen und Schauspieler haben rote Bäckchen und zauberhafte Kostüme. Und geredet wird absolut kindergerechtes Schweizerdeutsch. Vor 50 Jahren hat es so angefangen und es ist auch heute, 50 Jahre später, noch so. Das erste Stück, das auf der Märli-Bühne gespielt worden ist, war das tapfere Schneiderli. Und Schneiderli damals der Jörg Schneider. Die Cordelia Fankhäuser hat ihn zu dem Jubiläum getroffen.
Jörg Schneider, 15. November 1961.
Ja.
Mögen Sie sich erinnern?
Ich habe ein schlechtes historisches Gedächtnis. Ich mag mich nicht an das Datum erinnern.
Es scheint der Tag, die Geburtsstunde, oder was muss man sagen, die erste Premiere von der Zürcher Märli-Bühne.
Ja, nein! Es ist ein heiter, heller Tag. Putz Nöderi am Fingerhut. Jetzt bin ich eingefuset. Auf dem Schneidertisch, zumindest beim Arbeiten. Nein, auch so etwas. Der Meister Vaterli muss sich ja schämen.
Mit dem tapferen Schneiderlein waren Sie ja nicht nur auf der Bühne, Sie haben ja auch die Dialektversion geschrieben.
Ich habe alle die Märchen habe ich eigentlich alle zusammen selber geschrieben. Der Erwin Parker, mein ehemaliger Schauspiellehrer, hat inszeniert und schon von Anfang an hat der Max Rötlisberger Bühnenbilder gemacht. Und dann ist ja der Rudi Bernhard gestorben. Und Grabowski hat das übernommen und das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Und Edi Bauer hat dann die Zürcher Märchenbühne gegründet.
Der Herr Majestät wünscht.
Ich habe Zahme.
Oh, das tut mir aber leid. Tut's weh?
Natürlich tut's weh. Wenn's nicht weh tut, wäre es ja keine Zahme.
Selbstverständlich, Herr König, ganz klar. Wenn's nicht weh tut, hat es ja keine Zähne mehr.
Nein, keine Zahme. Wir haben in den Anfang einfach das ganz grosse Glück gehabt, dass wir mit Besetzungen Märchen gespielt haben, die gar nicht mehr denkbar sind. Also der Rudi Walter, Margret Rein, Dines Durelli, der Zarli Garicet, der Jacques Streuli. Also, alles, was Rang und Namen hat, ist da auf der Bühne gestanden. Ne?
Und für Kind Theaterspiele, ist das für Sie dort einfach genauso wie für Erwachsene spielen? Oder was war denn da der Reiz gewesen?
Der Reiz war, also erstens mal hatte ich ja immer ein kindliches Gemüt gehabt. Ich sage jetzt bewusst nicht ein kindisches, aber und ich habe gerne für Kinder Theater gespielt, habe auch sicher einen gewissen Flair, eine gewisse Begabung gehabt, die Kinder auf eine lustige, unterhaltsame Art abzuholen. Und zwar so, ich wollte nicht kindertümelnd sein, aber doch kindergerecht und mit dem Anspruch, dass eben die Erwachsenen auch noch ihre Plausch und ihre Freude haben dran.
Oh, unser Hofmarschall Buckelknicks. Was ruft denn der schon wieder? Hey, jetzt keine Zeit. Muss Nidl schreien.
Mögen Sie sich an Ihre erste Gage erinnern?
Ich habe den Vertrag noch da hinten. 20 Franken pro Vorstellung, am Nachmittag die Hälfte.
Tatsächlich?
Ja. Aber Sie dürfen nicht vergessen, der teuerste Platz war, glaube ich, 14 Franken gewesen.
Die Handschrift von dieser Märli-Bühne hat sich, glaube ich, nicht gross verändert, oder?
Die Handschrift ist immer irgendwo im Kern von der Ursprünge noch da. Nämlich die schönen, farbigen Bühnenbilder, wie ein Bilderbuch wirken. Und einfach, manchmal ist der Vorhang aufgegangen und ein grosses A und Staunen ist dann durch die Zuschauer reingegangen. Die Inszenierung von Erwin Parker, wo auch im Grunde genommen noch irgendwo ein bisschen vorhanden ist, nämlich für Kinder ernsthaft Theater zu spielen. Dass auch die lustigen, die heiteren Figuren und alle ein Motiv haben, warum und was sie machen. Nicht einfach Spass, nur um des Spasses willen. Und dass die Bösen nie abgrundbös sind, sondern, das habe ich schon versucht als Autor, durch irgendein Motiv böse oder verbittert oder so werden. Und auch die ganz brutalen Schlüsse habe ich immer ein bisschen versucht zu mildern. Also das ist eigentlich über all die Jahre in den Grundzügen geblieben.
Wer schnarcht denn hier in meinem Zauberreich? Hey, ihr da, wer seid ihr? Ihr traurigen Faulpelze.
Ja, ich bin der Hans, ein Müllergesell.
Und du da, du komisches Katertier?
Wenn du gestattest, großer Zauberer, ich bin der Jägermeister von Graf Garabas.
Was mich ein bisschen wurmt über all die Jahre, diese Art Kindertheater ist von den Theatermachern nie ernst genommen worden. Das ist seichte Unterhaltung und bla bla bla. Aber wenn es nicht eine Qualität hat, dann hätte ich das nicht über 5 Jahrzehnte angehabt. Und schon in der 3. Generation gehen Eltern mit ihren Kindern und sagen, wissen Sie, ich habe ja sie noch als tapferes Schneiderlein gesehen. Und jetzt werde ich wieder grauenhaft überheblich. Ich glaube kaum, dass nach 40 Jahren irgendjemand von einer experimentellen Kindertheateraufführung sagt, oh, das habe ich dann schon so und so gesehen. Wobei Selbsttheater wichtig ist. Das wollte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Nein, man soll innovatives Kindertheater machen, man soll anspruchsvoll, politisch oder gesellschaftspolitisch engagiertes Kindertheater machen. Aber diese Art von Märchen erzählen, wo der Kind ins Herz geht, wo sie einfach freuen und die Erwachsenen auch noch mitgehen, die haben absolut ihren Wert.
Sollte jeder Mensch im Leben eine Zauberorgel haben.
Letzte Frage, meinen Sie, es gäbe nochmal 50 Jahre Märchenbühne?
Also das Theater gibt es 100%ig noch, würde ich jetzt mal sagen. Müsste es als Kindertheater 100%ig geben. Ob das so dann ist, das weiss ich natürlich nicht. Ganz sicher wird es eine Modernisierung oder eine Änderung oder etwas Neues geben. Das aber vielleicht spielt man immer noch Grimmerli, ich weiss nicht.
Dann klingen die Töne zauberhaft schön und alles, alles, alles wird wieder gut.
Heute, zu Abend, feiern Zürcher Märchenbühne den grossen Geburtstag und noch bis im März spielen sie ihr neuestes Stück Schneewittli. Suppe hat es heute gegeben. Suppe gibt es am Morgen der Felix Blumer von SF Meteo mit den Wetteraussichten.
Nebeldecke bleibt auch am Abend und in der Nacht meistens geschlossen. Bis am Morgen gehen dann die Temperaturen wieder zurück. In nebelfreien Gebieten liegt es bei Tiefstwert von minus 2 Grad, sonst bei plus 2 Grad. Morgen bleibt der Hochnebel erneut zäh über der Region und löst sich höchstens vereinzelt auf. Mit Beisen steigt die Nebelgrenze sogar noch leicht an und liegt dann morgen bei rund 1100 Meter. Es schauen dann also nur noch die höchsten Hügel im Oberland zur Nebelschicht aus. Über dem Nebel und außerhalb vom Nebel ist es morgen aber meistens wieder wolkenlos. Am Nachmittag geht es in der Nebelschicht mit Höchsttemperaturen um 5 Grad weiter, sonst sind 9 oder 10 Grad möglich. Am Mittwoch geht es im gleichen Takt weiter. Über dem Flachland liegt immer noch Hochnebel, die Obergrenze sinkt aber im Verlauf des Tages wieder etwa gegen 800 Meter ab. Trotzdem löst sich die Nebelschicht nur vereinzelt auf. Über dem Nebel und außerhalb von Nebel und Hochnebel geht es mit viel Sonnenschein weiter. Die Temperaturen bleiben etwa gleich, im Nebel gibt es 4 oder 5, sonst bis 10 Grad.
Vor dem Echo der Zeit die wichtigsten Themen aus der Region in der Zusammenfassung. Die Occupy-Aktivisten sind nach wie vor auf dem Lindenhof am Zelten, obwohl das Ultimatum von der Stadt seit Mitternacht abgelaufen ist. Die Polizei hat sich den ganzen Tag nicht blicken lassen. Wenn sie räumen will, gibt sie aus taktischen Gründen nicht bekannt. Von sich aus wollen die Aktivistinnen und Aktivisten auf jeden Fall ihre Zelte nicht abbrechen. Schulleiter brauchen im Kanton Zürich kein Lehrdiplom mehr. Diese und andere Änderungen im Zürcher Schulalltag hat der Zürcher Kantonsrat abgesegnet. So sollen die Lehrkräfte und Schulleitungen entlastet werden. Die Gewerkschaft VPD will die Entscheidung so aber nicht tolerieren. Sie hat umgehend ein Referendum angekündigt. Das letzte Wort darüber dürfte also ziemlich sicher das Volk haben. Wer jemanden mit dem Tod bedroht und von der Polizei ein Kontaktverbot zu dieser Person hat, soll im Kanton Zürich schärfer überwacht werden, zum Beispiel mit elektronischen Fußfesseln. Die Gesetzesgrundlage für so eine Überwachung gibt es schon. Innerhalb des nächsten Jahres wird die Justizdirektion vom Kanton Zürich darum die schärfere Überwachung mit Fußfesseln umsetzen. Soweit die neuesten Nachrichten aus der Region, das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen, finden Sie rund um die Tour auf regionaljournal.ch. Dort können Sie unsere Abendsendung auch als Podcast gratis abonnieren. Verantwortlich für den Inhalt heute war Barbara Seiler. Mein Name ist Sabine Meyer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.